And now?
Und jetzt darf ich vorstellen den nächsten Talk. Das ist Anouk Erda. Sie ist eine Doktoralstudentin an der Universität Hongkong. Und sie beschreibt sich als eine lebenslange Star Trek-Fan.
She's hopeful that we-
sie ist sehr motiviert, dieses Jahrhundert noch Leben auf im Weltall zu finden, und sie arbeitet daran, das möglich zu machen.
So please, the next-
also bitte, der nächste Talk, Mikroben gegen den Mars, ein Guide für Hacker, außerirdisches Leben zu finden. Und Anouk hat uns versprochen, uns auf einen Weg zu machen, wie wir das, wie wir Leben auf dem Mars finden, aber auch wie wir ungewöhnliches Leben auf der Erde finden können. Dass ihr alle noch 4 Tage Energie haben nach so wenig Schlaf, ist erstaunlich. Toll, dass ihr alle hier seid und dass ihr etwas über Aliens lernen wollt. Also, wie gesagt, ich bin eine PhD, eine Doktorstudentin in der Universität in Hongkong, und ich bin eine Astrobiologin. Das ist die Suche des Lebens im Universum. Und ich habe die ganz klassische, sehr interdisziplinäre Arbeitsleben, das für Astrobiologen ganz typisch ist. Also ich gehe zum Beispiel zu Orte in Wüsten und hohe Berge. Und ich arbeite manchmal mit Robotern, also ein Projekt vom DLR, wo wir 5 Roboter hatten für einen Monat auf einem Vulkan Ätna in Sizilien. Und wir haben damit herumgespielt und dort eine extraplanetare Missionen ausprobiert, und da habe ich auch ein paar Bürotätigkeiten gemacht. Und genau, und dort habe ich also tatsächlich Chemie, Planetenwissenschaften, Physik und Chemie benutzt. Und es ist für mich sehr, sehr typisch für Astrologieforscher. Also, da kann ich ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin. Das bin ich, als ich 6 Jahre alt war und 9 Jahre alt im zweiten Bild. Und schon als kleines Kind fand ich Wissenschaft richtig gut, und ich fand Biologie und Physik richtig interessant. Und ich lebe Leben, und ich lebe die Geschichte von Leben, ich lebe Dinosaurier und ich lebe Insekten, und ich bin jeden Tag zum Teich gegangen und mit einem Netz und habe Sachen daraus gefischt, und ich habe das einfach total toll gefunden und fand Diversität unglaublich toll. All die Sachen, die Leute normalerweise übersehen, die fand ich richtig gut. Ein bisschen gruselig oder komisch oder viel zu klein sind, um sie festzustellen. Und als ich Teenager war, da fand ich Physik auch interessant und wie groß der Kosmos ist und wie das Universum, wie groß das ist. Und als dann Zeit kam, mich zu entscheiden, ob ich Biologie oder Physik machen möchte, da habe ich mich für Physik entschieden, weil ich mehr über Weltraum lernen wollte und die ganzen tollen Sachen dort. Dann habe ich meinen Master in Physik gemacht in Heidelberg, und dann habe ich schon während meines Bachelor habe ich festgestellt, dass es eine tolle Vorlesungsserie gab über Astrobiologie, und das hat mich auf den Weg gesetzt, wo ich jetzt bin, nämlich Astrobiologie. Also für meine Masterstudien in Physik bin ich in die Wüste, in die Atacama-Wüste gegangen, wo ich physikalische, und zwar Ionoskopie benutzt, um nach Mikroben zu suchen. Und jetzt mache ich meinen Doktor in der Abteilung für Geowissenschaften, und ich arbeite mit Mikroben, und zwar mit meinem ganz, ganz typisch für Astrobiologen, also sehr interdisziplinar zu sehen. Wir haben sehr viele Leute, man braucht wirklich viel Wissen, um ein derart komplizierte Probleme im Leben festzustellen. Was ist Astrobiologie? Also das ist die Forschung, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Lebens im Universum. Und wir fangen natürlich auf der Erde an, das ist das einzige Leben, was wir kennen, aber es ist schon alleine sehr interessant, dass wir auch noch nicht vollständig verstehen. Und wenn wir versuchen, das Leben besser zu verstehen, wo ist das Leben, wo geht es im Leben rum, dann hoffen wir, dass wir ein besseres Verständnis finden, wo man im Universum besser etwas finden kann. Wenn man das genauer aufteilt, was für Forschungsgebiete es in der Astrobiologie gibt, also das ist ein guter Überblick, das ist von dem europäischen Roadmap für Astrobiologie, da haben sich ein paar Astrobiologen zusammengesetzt und gesagt, wo forschen wir drin, was können wir besser organisieren. Und das ist im Grunde diese großen Themen, die uns wichtig sind. Also wir wollen wissen, was ist die Herkunft von Planetensystemen, wie oft passiert es. Dann wollen wir organische Materialien im Weltraum finden. Wir wissen zum Beispiel, dass Meteoriten Aminosäuren enthalten und dann auf Planeten bringen. Und vielleicht ist das der Anfang von der Ursuppe. Der dritte Teil, wie beginnt Leben? Also zum Beispiel, da arbeiten Leute, aber wissen gar nicht so wahnsinnig viel über Carbonation. Das ist der vierte Teil, ist Leben und Bewohnbarkeit. Ja, wir haben herausgefunden, dass Leben viel, viel stärker und resilienter ist, als wir das eigentlich wissen. Weil wir finden Leben in ganz extremen Umgebungen. Und das ist das Fünfte, das auch, was ich mache, das sind Biosignaturen. Also damit meinen wir Spuren von Leben, zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, dass es irgendwie Nachweise gibt von Leben. Zum Beispiel gibt es manche, wo wir richtig sicher sehen, das ist, wenn wir richtig sicher sind, wenn wir das Leben angucken, aber da kann man Leute mit überzeugen, dass es dort Leben gibt. Und das sind Biosignaturen, also Dinge, wo wir klar daran sehen, da gibt es Leben. Und wenn wir das alles verstanden haben, was ist Leben? Wir haben aber noch keine richtig gute Definition, was eigentlich Leben sein soll. Also wenn man unsere Augen zumacht, okay, was ist Leben auf der Erde? Dann denkt man über Katzen, unsere Pflanzen, uns selbst, einen Regenwald oder Korallenriff. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist, woran wir denken, wenn wir uns Biodiversität und Ökosysteme angucken. Aber wenn man ein bisschen mehr ein Biologie-Nerd ist, dann findet man heraus, dass das in Wirklichkeit nur ein ganz, ganz kleines Element von der tatsächlichen Definition von Leben ist. Und das ist das Leben, was wir selber sehen, mit dem wir interagieren. Aber wir interagieren ja nicht jeden Tag mit einem Korallenriff. Aber ich kenne euer Leben nicht, vielleicht macht ihr das schon. Aber das ist das, worüber wir normalerweise denken, wenn wir an Tiere, Pflanzen und Pilze. Aber wenn man ein Mikroskop hat, dann sehen wir, es gibt noch viel, viel, viel mehr. Zum Beispiel Tardigrades, Schleime, Symbionten und Bakterien. Und dann haben wir solche Sachen wie Viren und dann haben wir Kristalle und das ist ja nicht wirklich Leben. Also die zählen nicht wirklich, richtig? Wir wissen, dass Leben auch sehr anders aussehen kann, sehr groß, sehr klein, haben wir irgendwie so ein intuitives Verständnis, was wir sagen, wir meinen Leben. Also Kristalle sind es nicht und Viren sind es sehr, sehr komplizierter Fall, aber ein Tardigrade zum Beispiel, das ist auf jeden Fall Leben. Ja? Also auch wenn es in seiner Schlafzustand geht und im Weltraum lange überlebt, dann kommt es zurück und dann ist es wieder Leben. Was ist also eine Definition, was tatsächlich Leben ist und was es nicht ist? Das ist schon eine ziemlich komplizierte Frage und vielleicht auch ein bisschen philosophisch. Und viele Leute haben darüber gestritten. Wenn man sich normalerweise überlegt, was ist Leben, dann haben wir vielleicht schon mal in der Schule eine Definition gesehen oder in Biologie, aber es ist einfach nur eigentlich eine Einkaufsliste, was es alles an Eigenschaften gibt. Und vielleicht ist es ein Science-Fiction-Film, wo es zum Beispiel was anderes gibt. Und dann könnte man zum Beispiel überlegen, Zellen, das keine Zellen hat, ne? Leben könnte man sich ja vorstellen. Oder Wachstum, oder vielleicht gibt es was einfach immer existiert und einfach nicht wirklich wächst. Also das sind alles sehr erdbasierte Dinge, wenn man nach einer größeren, das ist meine persönlich beliebteste Definition, ein Schrödinger, ja, der das mit den Katzen und der Quantenmechanik gemacht hat, er kam von einer sehr physikalischen Richtung und sagte, Leben ist etwas, das ein bisschen komisch ist in der Physik, versuchen Dinge, ihre Entropie zu erhöhen. Ja, also Richtung dem Hitzetod des Universums. Also Dinge bewegen sich Richtung Chaos. Ja, Entropie ist jetzt kein Chaos, aber einfach nur jetzt mal ganz allgemein. Also trotzdem was Leben tut, das ist etwas ganz anderes. Wenn ich eine Tasse runterschmeiße, dann fällt sie auseinander. Aber wenn ich mir einen Schnitt zufüge, dann heilt sich mein Körper mit der Zeit und er baut die Ordnung wieder auf. Und das Aufbauen von Ordnung ist gegen die Entropie. Das heißt, wenn man eine sehr Vogelperspektive auf Leben haben möchte, dann könnte man sagen, Leben ist etwas, das negative Entropie, also die Entropie von sich selbst reduziert, die übergreifende Entropie ist immer noch bei und die Ende Energieaustausch ist immer klar. Ja, das ist die Umgebung, es möchte etwas aufnehmen und etwas ausscheiden. Also die Entropie in dem Container, die wäre immer noch gleich, aber die Entropie innerhalb des Systems, die würde erhalten. Und das ist eine ziemlich coole Eigenschaft, finde ich. Also diese beiden Dinge sind wirklich nicht nutzbar, wenn man ein Exobiologe ist. Denn wenn man ein Biologe ist, dann das ist vielleicht eine philosophische Übung. Man schaut sich Leben an und sagt, das ist Leben auf jeden Fall. Ob das Leben ist oder nicht, ist uns eigentlich gar nicht so wichtig. Und wir sind nur hier, um das Leben anzugucken. Aber wenn du ein Astrobiologe bist, ist das eine richtig wichtige Frage. Eines Punktes findet man etwas, wo man sagen muss, ist das ein Alien oder nicht? Und das ist dann eine ziemlich große Verantwortung. Ne? Also man braucht eine funktionsfähige Definition, wie man damit arbeitet. Und NASA hat diese Tätigkeit und sie haben diese Definition gemacht, die auch wir jetzt auch woanders benutzen in der Astrobiologie. Aber auch wenn man nicht bei der NASA ist, kann man das gut benutzen. Leben ist ein selbsterhaltendes chemisches System. Ja, also diese Selbsterhaltung ist die negative Entropie. Chemisches System, also da haben wir diese Dinge, die wir auf der Erde bewegen, Biochemie, ja, Metabolismus und einige kommt rein und raus. Und die Darwin'sche Evolution, das ist etwas, dass wir Anpassungen finden an Dinge, die dort sind. Und das ist eine Arbeitsdefinition, das ist nicht die letzte klare Entscheidung über eine Definition, aber es ist etwas, was ganz gut funktioniert.
Okay, wir haben also so eine grobe Vorstellung, was Leben eigentlich ist, vielleicht wenn man es so grob definieren kann. Aber die Frage bleibt, woher kommt eigentlich das ganze Leben auf der Erde und warum gibt es da so viel verschiedenes Zeugs von? Und wie kann man das irgendwie kategorisieren auf irgendeine praktische Art und Weise, dass man sagt, manche Dinge sind ähnlicher zueinander, andere nicht so ähnlich. Und deswegen haben wir uns überlegt, was so aussieht. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das hier ist vereinfacht gesagt eine große Karte des gesamten Lebens, das wir auf der Erde so finden. Es ist tatsächlich nicht mehr die aktuelle Version. Es ist immer noch sehr nützlich auf diese simplifizierte Art. Man sieht da drei große Gruppen. Eins davon kennt ihr wahrscheinlich, Bakterien. Das zweite könntet ihr vielleicht noch nicht gehört haben, es sei denn, ihr seid Biologie-Nerds, Archaeen. Und das dritte sind Eukaryoten. Gute Nachricht, wir sind alles Eukaryoten hier in diesem Raum. Ebenso auch eure Katze, eure Hauspflanze, Pilze. Tatsächlich sämtliches Lebens, was man mit dem unbewaffneten Auge sieht, gehört zu den Eukaryoten. Das ist quasi der große Teil des Lebens mit allen multizellulären Organismen. Es gibt auch ein paar Einzeller da drin. Normalerweise sieht man die aber nicht. Und wir haben alles andere. Bakterien und Archaeen. Das sind Dinge, die man Mikroben nennt. Ein paar Eukaryoten sind aber auch Mikroben. Interessant ist, dass wir von Bakterien seit sehr, sehr langer Zeit wissen, aber Archaeen haben wir tatsächlich erst im letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts gefunden, weil wir dann erst imstande waren, Genome zu sequenzieren. Und der Grund des Ganzen ist, dass Bakterien uns krank machen können. Manche Bakterien sind Pathogene. Insofern hat uns das sehr interessiert, die zu studieren, sie in der Schale wachsen zu lassen, um sie zu verstehen, wie man damit umgehen kann. Aber Archaeen, die sind eigentlich total unschuldig. Die machen ihr Ding. Ganz viele leben in total extremen Bedingungen, in heißen Quellen, ganz tief unter der See. Und die stören niemanden, machen einfach ihr Ding. Und deswegen wussten wir eigentlich gar nicht von denen. Und der andere Grund ist, wir kriegen die auch im Labor nicht gut kultiviert. Ein paar Leute können es, aber es ist unheimlich kompliziert. Im Normalfall kriegen wir es nicht hin, im Labor die zu kultivieren. Und wenn wir das nicht können, dann können wir es auch nicht so wirklich gut verstehen. Und wir haben Archaeen tatsächlich erst gefunden, als wir imstande waren, Genome zu sequenzieren. Und dann haben wir auch noch Dinge gefunden, die da gar nicht so wirklich reinpassen. Und man hat dann diese Archaeen gemerkt, hat gesagt, okay, unter Mikroskop sehen die irgendwie aus wie Bakterien, aber die sind komplett anders als Bakterien in vielerlei Hinsicht. und sind tatsächlich ähnlicher zu uns Eukaryoten. Und deswegen sieht man auch die Archaeen hier so als kleinen Zweig abzweigen von dem großen Stamm, der zu Eukaryoten führt. Also unser momentanes Verständnis ist, dass wir ganz ursprünglich von Archaeen abgestammt sind und Archaeen aller Wahrscheinlichkeit nach die allerursprünglichste Form des Lebens gewesen waren. By the way, hier oben sind wir, falls ihr es noch nicht gefunden habt, Animalia, wir sind alle Tiere. Hier sind wir alle, jetzt wisst ihr das auch. Und ganz unten hier, da ist der Punkt, wo alles zusammenläuft. Den nennt man auch den LUCA, den letzten gemeinsamen geteilten Vorfahren. Denn in der Evolution wissen wir, dass sämtliches Leben auf der Erde letztendlich eine sehr, sehr große Familie ist. Wir sind quasi mit allem lebenden Cousinen und Cousins. Also wenn du ein Problem mit Bakterien hast, ist es gewissermaßen ein Familienstreit. Also, wann auch immer man irgendwas Lebendes trifft, es bleibt letztendlich immer in der Familie, denn wir sind alle miteinander verwandt. Und alle diese Verbindungen gehen immer weiter zurück. Wir sind recht nah verwandt mit unserer Katze, auch mit unseren Pflanzen, mit den Bakterien, ein bisschen weiter entfernt, aber immer noch die gleiche Familie. Und das kann man immer weiter zurückgehen, wie so einen Stammbaum. Und überlegt sich dann, wenn wir alle verwandt sind, was ist so unser Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater? Wo, an welchem Punkt war dieser Groß-Groß-Großvater am Leben? Wir wissen, das ist viele Milliarden Jahre her. Und wir können auch immer weiter zurückgehen und uns die Frage stellen, Luca, das ist quasi der Nickname, wie der so ausgesehen haben könnte. Denn man kann alle genomischen Sequenzen miteinander vergleichen und kann sehen, okay, das sind Dinge, die sich teilen und alle teilen sich diesen Eigenschaft. Und dann kann man so ein bisschen zurückdenken und man kann gewissermaßen so ein Verständnis entwickeln, wer Luca gewesen sein könnte. Viele glauben, das war wahrscheinlich ein extremophiles Bakterium oder Archaeum, was irgendwie unter der See an so einem hydrothermalen Spalt gelebt hat. Aber wir wissen, dieser Organismus ist die erste Zelle, von der alles heutzutage Lebende abstammt. Es kann sein, dass es auch noch mal andere gab, aber alles, was wir heute kennen, stammt von diesem LUCA ab. Luca war auch tatsächlich nicht das erste Leben auf der Erde. Das ist der Grund, warum es noch so ein kleines bisschen weiter runter geht. Es gab Leben vor Luca. Das war das Leben, was es gab, bevor sich diese großen Hauptlinien gebildet haben. Ich habe euch bereits gesagt, dass diese Sicht ein kleines bisschen veraltet ist, denn durch genomisches Sequenzieren haben wir eine etwas abgedatete Version. So sieht es jetzt aus. Ich weiß, es sieht fürchterlich kompliziert aus, deswegen haben wir mit der vereinfachten Version begonnen. Ich weiß, die Namen sind auch alle super klein. So als kleine Orientierung, das kam aus dem Paper von 2016. Und als Orientierung, hier sind wir jetzt. Wir sehen, wir haben es nicht mal zu den Animalien geschafft, wir sehen nur Euphistokonten. Das sind quasi Pilze und Tiere zusammen. Und wir sind tatsächlich nicht mal so wichtig, dass man uns irgendwie eine extra Branch eingeräumt hätte. Denn das hier ist eine Karte der genomischen Diversität. Und man sieht, wir sind da unten an so einer kleinen Sackgasse unten neben dem Archaeen. Diese pinken sind die Eukaryoten. Und was daneben ist, das sind die Archaeen. Und die ganzen riesigen Branches oben, das sind die ganzen Bakterien. Und was wir durch diese Studie auch gesehen haben, dieses komische grüne Zeugs auf der rechten Seite, das ist ein komplettes Phylum, ein riesiger Teil des evolutionären Baums, den wir noch gar nicht gekannt haben davor. Und das zeigt einfach nur, dass in den genomischen Daten, da ist so viel Zeugs drin, was wir einfach nur nicht kultivieren konnten und bisher noch gar nicht kannten. Und das hat wirklich unser Verständnis immens erweitert. Es gibt diese ganz, ganz vielen Organismen, von denen wir bisher noch nie gewusst haben. Wie können wir das jemals übersehen haben? Wir leben doch auf der gleichen Erde. Die leben auch irgendwo in der Erde oder in anderen Umwelten, die wir auch kennen. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, mit unseren mikrobiologischen Methoden zu kultivieren. Unser Fokus lag einfach nur auf den Dingen, die wir kultiviert bekommen. Und dadurch haben wir das Allermeiste komplett übersehen. Und wenn wir ein akkurates mentales Bild der der Lebensdiversität haben wollen, dann müssen wir uns diese Karte vergegenwärtigen. Denn woran man sonst so denkt, Polarbären, Pflanzen und so weiter, ist alles nur von so einem einzelnen kleinen Branch. Aber die ganz große Diversität, die ist in den Bakterien zu finden. Wenn ich über Diversität rede, kann man sich vielleicht auch fragen, was genau meint es. Weil die sind ja alle klein. Also Diversität kann sich nicht auf die Größe beziehen. Was ich damit meine, ist Diversität des Stoffwechsels, wie man Energie gewinnt. Wir wissen alle, okay, wir brauchen Essen, wir atmen, wir machen Zellatmung, Pflanzen machen CO2 zu Sauerstoff, das ist alles schön und gut. Aber es gibt noch viele, viele andere Arten, Energie zu gewinnen. Wir sind tatsächlich sehr, sehr komplizierte biochemische Systeme. Wir nehmen Nährstoffe, wir metabolisieren das, gewinnen daraus Energie. Und das kannst du tatsächlich mit vielen, vielen verschiedenen anderen Arten chemischer Reaktionen auch machen. Und das Leben hat da schon sehr, sehr lange dran gearbeitet. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch Biologe ist. Wer nicht Biologe ist, der sieht hier vielleicht auch schon, es gibt anaerobische und aerobische in dieser heterotrophen Branch. Das sind alles komplizierte Terme, aber lasst euch davon nicht einschüchtern. Heterotroph heißt, Chemotroph heißt einfach nur, dass man zum Beispiel sowas wie Eisenoxide oder Schwefelsulfid konsumiert. Wir würden das nicht essbar nennen, aber viele Organismen denken, ja, das ist total lecker und können davon leben. Und anaerobisch und aerob heißt einfach, ob man unter Sauerstoffatmosphäre leben kann oder nicht. Und wie ihr vielleicht wisst, haben wir recht viel Sauerstoff auf der Erde und man könnte sich vielleicht fragen, wie kann man als Organismus überhaupt überleben, wenn man Sauerstoff überhaupt nicht tolerieren kann? Und die Antwort darauf ist total interessant, denn es geht total weit zurück in unsere evolutionäre Geschichte. Und da möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen, um zu erklären, wieso Mikroben diese riesige Diversität haben und diese verschiedenen Arten, Energie zu gewinnen. Und dazu müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Und natürlich, was ihr schon gehört habt, das allermeiste Leben und deren Diversität ist mikrobiell auf der Erde. Wenn ihr nur eine Sache lernt aus diesem Talk, dann nehmt das bitte mit nach Hause. Okay, jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Wenn wir uns die Naturgeschichte der Erde vor Augen führen, dann denken wahrscheinlich die meisten Leute erstmal an Dinos, ich selber auch. Und so illustrieren wir das wahrscheinlich, unsere Naturgeschichtslehrbücher. Wir haben Dinosaurier, und dann gab es irgendwelche wilden Amphibien davor und da gab es Fische und vor den Fischen gab es Trilobiten und davor war irgendwie im Prinzip gar nichts. Also im Normalfall illustriert man das so in den Büchern. Da passiert interessantes Zeugs und vor so und so vielen Millionen Jahren hatten wir Trilobiten und davor, ja, da war nicht so wirklich viel. Und das ist natürlich nicht die Wahrheit. Tatsächlich gibt es die Erde seit 4,5 Milliarden Jahren. Multizelluläres Leben, wie wir es sind, und Trilobiten gibt es erst seit ca. 500 Millionen Jahren. Das heißt also, da waren 4 Milliarden Jahre Leben auf der Erde, wo das Leben existierte, aber was die Leute meistens gar nicht so interessiert. Weil wir als multizelluläre Organismen sind da so ein bisschen biased in Richtung anderer multizellulären Organismen. Aber ich würde das gerne so ein kleines bisschen richtigstellen hier. So machen wir das normalerweise. Und wahrscheinlich wisst ihr das auch. Wir haben das mesozoische Alter, das Dinosaurieralter. Paläozo war davor. Aber das ist alles immer noch Teil eines Zeitalters, das wir das Phanerozoik nennen. Und davor gab es das Präkambrium. Das Cambrian war diese kambrische Explosion, wo auf einmal ganz, ganz, ganz viele Fossilien auftauchen. Und davor gab es auch bereits eine sehr interessante Zeit. Also da reden wir doch mal darüber, das Präkambrium. Und da sieht man, das ist hier to scale, also in Maßstab gezeichnet. Und da sieht man sehr schön, dass das wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil der gesamten evolutionären Geschichte auf der Erde ist. Und vor diesem langen blauen Ding, da sieht man das Präkambrium. Und da haben wir vor allem einzelliges Leben. Und für das meiste davon, für eine sehr lange Zeit, gab es nicht mal Eukaryoten, also unsere Vorfahren. Wir kommen alle von Einzellern, die Eukaryoten waren. Und vor den Eukaryoten gab es bereits Bakterien und Archaeen. Und wenn man jetzt mal Zeit reisen würde und 3 Milliarden Jahre zurückreist, bring bitte eine Sauerstoffmaske mit, denn vor 3 Milliarden Jahren, gab es keinen Sauerstoff. Aber wenn man hinaustreten würde, was würde man da sehen? Man würde vermutlich eine Welt sehen, die vor allem von Wasser bedeckt ist, einige vulkanische Inseln, und im Wasser sind so ein paar komische Dinge, diese Kissensteine. Das sind große Makrokolonien von Cyanobakterien, die wachsen zusammen in Kolonien, deswegen kann man die sehen, das sind so gewissermaßen mikrobielle Städte. Die existieren, die chillen in der Sonne, machen Photosynthese, deutlich früher als es überhaupt Pflanzen gab. Und die leben da ihr glückliches Leben. Es gab auch so ein paar heiße Quellen mit vielleicht anderen Mikroben, die da chillen. Und das ist so das Leben, was man sieht. Und das ist schon sehr, sehr abundant in verschiedensten Klimaten, hat schon ganz, ganz viele verschiedene Anpassungen an verschiedenen Umwelten, an heiße Quellen, maybe vielleicht auch was in einem kalten Gletscher oder auch ganz tief unter der See. Und wir haben da schon also schon ganz, ganz viele verschiedene Arten von Leben, weil es schon sehr viel Zeit hatte zu evolvieren, bevor es überhaupt multizelluläres Leben gab. Wenn man noch weiter zurückgeht, das ist das Bild da drunter, das, was ein bisschen brutal aussieht, da sagt man auch das Hadium dazu. Und wie man sich vorstellen kann, war das nicht gerade wirklich eine komfortable Zeit. Dieses große gelbe Ding ist der Mond, der gerade erst entstanden ist und noch total nah ist, denn der Mond war ursprünglich sehr nah an der Welt und ist immer weiter entfernt. Es wäre ziemlich beeindruckend, das zu sehen. Er ist immer noch geschmolzen und noch sehr warm. Die Erde ist auch sehr heiß, wird ständig von Meteoriten getroffen. Aber trotz alledem und trotz der Tatsache, dass die Erdkruste gerade eben erst von diesem ganzen Magma abgekühlt ist, nimmt man trotzdem an, dass es da bereits schon Leben gab. Und zwar sofort, nachdem die Umgebungen halbwegs tolerabel wurden. Es sieht tatsächlich so aus, als ob das Leben schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schnell da war. Und wir wissen das basierend auf Fossilienfunden von Stromatolithen beispielsweise. Das sieht man auch unten, wie es aussehen könnte. Sieht eigentlich ziemlich süß aus, wie so ein Schichtkuchen. Und unten sieht man die Lebendigen, die sehen auch sehr, sehr schön aus. Und deswegen verstehen wir, wie die damals ausgesehen haben könnten, weil wir heutzutage immer noch lebende Exemplare davon finden. Und das kann man mit Fossilien vergleichen. Und das ist auch so ein ähnlicher Ansatz, merkt euch den bitte, den wir nutzen wollen, wenn wir uns den Mars angucken wollen. Also das ist all das, was auf der Erde passiert ist. Aber was passierte auf dem Mars zu der Zeit?
Aber zu der Zeit gab es den Mars ja auch. Also hier ist einfach mal ein Vergleich zwischen Mars und Erde. Ganz oft wissen Leute gar nicht, wie... der Mars ist schon ziemlich viel kleiner als die Erde. Und das war ein wichtiger Faktor für die Evolution vom Mars für lange, lange Zeit. Ein wichtiger Faktor über den Mars, wenn er viel kleiner ist, dann kühlt die Kruste schneller ab. Das heißt, dann kommt man... viel früher bewohnbar als der Erdennachbar. Aber wenn man kleiner ist, ist auch die Schwerkraft ein bisschen kleiner. Und wenn man eine Atmosphäre hat, dann ist es viel, viel schwerer, die festzuhalten. Und deswegen, wenn man Tektonik, zum Beispiel einen geschmolzenen Kern, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man schneller abkühlt und dass man dann weniger geologische Aktivität hat und das viel früher. Und das ist wahrscheinlich das, was passiert ist am Mars. Ja, also der Mars ist definitiv ein ganz schöner Planet und wir wissen von vielen Observationen mit diesen Fahrzeugen. Das sind alle Missionen, die aktuell auf Mars, nicht alle sind noch aktiv, aber die stehen da alle noch. Und das ist ein Planet voller Roboter. Und davon wissen wir schon, dass wir ein gutes Bild haben, was sie da gemacht haben. Da waren Flüsse, da waren Seen. Es waren auch viele Mineralien, die dort nur in stehendem Wasser sich entwickeln können. Also es muss ganz definitiv in der Geschichte von Mars dort also ganz, ganz viel Wasser gegeben haben. Und wir wissen nicht genau, was damit passiert ist. Und da haben wir aber auch schon ein Bild drüber. Und zwar... Wir gehen davon, dass es einfach sich ganz, ganz langsam entfernt hat. Das ist ein Vergleich zwischen Erde und Mars. Unten sehen wir auf dem Mars, haben wir Hadrian und das Archaikum. Und da haben wir ein Bild, was auf der Erde passiert ist. Und im Mars wissen wir, da gibt es den Pre-Noachian und den vorigen. Das war Noah und die Flut, ja, mit dem Wasser. Das ist die Idee, der Gedanke dahinter. Und wir sehen so ein bisschen eine künstlerische Vorstellung, wie der Mars dort vielleicht sehen. Aber die Tragödie des Mars war gewesen, dass diese tollen Bedingungen für das Leben sich eben nicht lange ergeben haben. Und Mars ist langsam gestorben. Es lag daran, es sind halt die Atmosphäre verloren gegangen. Wir gehen davon aus, weil es die Magnetosphäre nicht behalten hat, dass der Sonnenwind dort nicht gekommen ist. Und weil die Aktivität verloren gegangen ist, ist die Magnetosphäre verloren gegangen. Und der Sonnenwind hat also die Atmosphäre weggeweht und auf dem Mars wurde alles härter. Und dann war es irgendwann schwer für das Wasser dort auf der Oberfläche zu bleiben. Das heißt, wenn man leben wollte, dann hätte man nach innen wandern müssen, weil auf der Oberfläche war es schwierig. Strahlung und kein Wasser. Und dann wäre man in den Untergrund gegangen und da war es auch, wurde es auch viel kälter. Wir wissen nicht wirklich, wie die klimatischen Bedingungen im frühen Mars waren. Manche sagen, es war dort ganz warm und manche sagen, es war dort eher kalt und wir hatten dort zwischendurch wärmende Ereignisse. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Wasser war und was dort passiert ist. Also Mars war im Grunde eine Tragödie. Ja, wir hatten also einen richtig schönen Planeten, der langsam weniger und weniger bewohnbar geworden ist. Aber wir bleiben hier auf einem gut bewohnbaren Planeten. Und wenn man sich das genauer vorstellen will, also das ist hier Erde und Mars, die wir sie aktuell sehen. Wenn man also zurück in die Zeit gehen will, das ist ungefähr das, was wir uns vorstellen müssen. Diese beiden Planeten, die sahen nicht so aus. Gleichzeitig, Erde war 3 Milliarden Jahre und Mars so 3 Milliarden Jahre vorher. Aber das ist ungefähr, was man sehen würde, wenn man sich eine frühe Erde vorstellt, hauptsächlich Wasser. Und Mars sieht man so ein paar Orte mit Wasser, ein bisschen ein paar mit Vulkanen und ein paar Gletscher. Aber das ist so, was man sich vorstellen muss. Aber wir wissen nicht wirklich genau, wie viel Wasser auf der Oberfläche war. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Aber das ist ungefähr, was man sich vorstellen muss. Dann kommen wir mit dem Wissen über Mars mit drei verschiedenen Geschichtslinien. Das eine wäre, ja, da war Wasser, aber nur weil da Wasser war und wir hatten grundsätzlich ganz gute Bedingungen fürs Leben, dass da wirklich Leben war. Also es gibt einen Planeten, wo das passiert ist, aber nur weil es bei dem einen war, heißt das nicht, dass es über Wasser und so ein bisschen schöne Bedingungen sind, dass wir dann automatisch magisch Leben haben. Also vielleicht ist Mars tot und war das schon immer. Die zweite Möglichkeit, Mars hatte Leben, aber es ist alles ausgestorben. Das wäre ziemlich schade, aber das kann natürlich sein, wenn die Bewohnbarkeit des Planeten Schritt für Schritt zurückgeht, dann ist es ausgestorben. Und vielleicht ist das Leben dort immer schon gewesen und hat sich einfach angepasst und ist dort am Leben. Und deswegen lass uns Marsianer jagen. Wenn es dort also Fossilien oder Leben gibt, dann müssten wir uns das genauer angucken. Wie könnten wir das machen? Also wir brauchen drei Dinge. Erstens wissen wir, wo man sich das anschauen sollte, so Lebensräume. Ja, zweitens, was sind Dinge, die wir uns angucken müssen? Also Biosignaturen zum Beispiel. Und dann, da wir Wissenschaftler sind, nur diese beiden Dinge reichen nicht. Also müssen wir auch nochmal wirklich, wie sicher uns wir das sein können. Wir reden immer noch über Aliens. Also das ist ein ziemliches Statement. Also da müssen wir uns wirklich schon überlegen, was genau wäre ein ausreichendes Signal dafür. Ja? Und um diese Nachbarkeit zu haben, müssen wir uns genauer anschauen, was sind diese Nachweise wirklich ausreichend. Das Problem ist, um Mars zu studieren, müssen wir uns das ja genauer angucken. Ja? Wir müssen uns angucken, wie sah der Mars damals an. Wir haben ja keine wirkliche Zeitmaschine, also das Beste, was wir tun können, ist, einen Mars-ähnlichen Ort zu finden. Und das ist genau das, was ich mache. Also, anstatt auf dem Mars nach Marsianern zu suchen, machen wir das auf der Erde. Das heißt, wir gucken uns Mikroben an, die ähnlich sind wie das, was wir auf dem Mars erwarten würden, aber auf der Erde. Und so sieht es aus in der Wüste. Also ich mag dieses Bild total gerne. Wenn man mich da jetzt rausnehmen würde und den Himmel ein bisschen wendet, das könnte einfach ein Bild von Curiosity oder Perseverance, also den beiden Mars-Fahrzeugen sein. Und das ist tatsächlich in Chile die Atacama-Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist einer der trockensten Orte der Welt. Das ist Ojos Encelado, der höchste Vulkan der Welt, ungefähr 7000 Meter hoch. Und in dieser Gegend kann man sehen, ist es sehr, sehr, sehr trocken und auch richtig, richtig hoch. Also von 4000 bis 7000 Meter, ja. Sehr, sehr hoch, unglaublich trocken. Und man findet dort sehr viele Salzseen. Das ist ungefähr, wie das aussieht. Das war unser Labortruck. Wir hatten ein mobiles Labor dabei, um also Proben zu nehmen und das unter und Bedingungen zu vergleichen. Und im Hintergrund sieht man also einen von diesen Salzseen, die wir uns angeguckt haben. Leben das nicht nur für Mikroben hart, sondern auch für Wissenschaftler ziemlich anstrengend, das Leben da. Wir haben dort gecampt. Wir haben, es war sehr kalt, sehr viel Wind. Wir hatten keine guten Toiletten. Man überlebt einfach so ein bisschen und macht ein bisschen Wissenschaft. Und man hat ziemlich Mitgefühl mit den Mikroben, die dann das ganze Jahr leben müssen. Und ein paar Sachen waren doch schön. Wir hatten ein schönes Grillen, nachdem man den ganzen Tag Wissenschaft gemacht hat. Und das Leben ist wirklich ziemlich hart. Also man findet hier Das sind Tiere, die sind so ähnlich wie Alpakas, die sind ein bisschen niedlich, die sind die einigen, die einen manchmal in der Leben, aber es ist sonst auch ein bisschen schwierig, weil es dort eigentlich keine Vegetation gibt. Und das sind die Sachen, die man dort finden, wenn man nach Leben sucht. Also das war eine der ersten Entdeckungen, die wir gemacht haben. Das sind sogenannte Endolivien, also Lebewesen, das ist eine Gipskruste, wo die drin leben. Und die ist ein bisschen grün. Und grün macht uns glücklich, weil das heißt, da ist Photosynthese. Und das sind Cyanobakterien. Und Cyanobakterien leben normalerweise in einer Art Gewächshaus. Also die sind dort abgeschützt von und geschützt vor dem Salz, auch weil sie Wasser brauchen und das die, wo sonst nichts überlebt. Das ist auch ein guter Ort, nach Leben zu suchen, ein Salzsee. Und hier sieht man eine heiße Quelle. Ja, da ist Leben liebt Gradienten. Ja, da sind verschiedene chemische Prozesse, die dort verstehen. Und es ist super, super viel verschiedenes Leben dort. Also hier ist etwas, was man sehen kann. Auf links unten, das sind Stromatolithen. Wenn ihr euch daran erinnert, Stromatolithen sind die Dinge, die wir in sehr, sehr altem Leben finden. Und das andere, was man dort sieht, das sind hier als ein geschichtetes mikrobielles Leben. Das ist wie quasi wie im Regenwald, also verschiedene Schichten. In jeder Schicht lebt eine andere Art Lebewesen. Oben sind die schützenden Bakterien und ganz unten, die holen sich quasi die untersten Sachen. Unten, das war quasi anaerobische Photosynthese, also die mögen keinen Sauerstoff. Die entstanden zu der Zeit, wo es auf der Erde sehr wenig Sauerstoff gab und die sind also geschützt von denjenigen, die mit Sauerstoff klarkommen. Und das ist das, was man sich genau anguckt. Das sind Biosignaturen, die man sich anschaut. Wenn man ein Wissenschaft ist, also natürlich, wenn man tolle Mikroben findet, dann muss man sie mit einem Laser abschießen. Genau, das macht man dann halt. Also ich hatte meinen Laser dabei. Und ich habe mir ein Raman-Signal gemacht, das ist das gleiche Instrument, was wir auch auf den Mars-Fahrzeugen benutzen. Und das ist ziemlich typisch, also macht jetzt keine Gedanken über die ganzen Namen, aber das ist ein ziemlich Komplex-Spektrose. Leben steht von sehr vielen verschiedenen komplizierten organischen Molekülen. Und wenn man diese Signale sagt, dann ist einfach sehr komplizierte Chemie. Und weiß man, da muss irgendwo Leben sein. Und dann kann man sich genau überlegen, welche die Linien ist, welche Art von Molekül. Das ist ein weiterer Ort. Das ist da, wo ich jetzt meistens arbeite. Das ist in Westchina. Da gibt es auch einige Ähnlichkeiten. Ist auch ziemlich hoch, ziemlich trocken. Wenig Wasser, aber viel Salz. Und das ist auch ungefähr, was wir erwarten würden auf dem Mars, auch an frühen Bedingungen im Mars, weil dort auch Salze sind. Wir wissen, es ist auch sehr trocken. Das ist eine tolle Umgebung, die man sich vorstellen kann, wenn man sich das mentale Bild wie der Mars vorher mal aussah. Und dort haben wir diese Salzseen, hochkonzentriert und Salzlösung. Und dort trotzdem findet man trotzdem sehr viel Leben. Diese roten Dinge, das ist interessante Eisenchemie. Also das sind Eisenoxide, die halt dort also von Bakterien aufgefressen werden. Viele davon leben untergrund und das sieht man, wo das Wasser also nach oben quillt. Ein idealer Ort, sich das anzugucken, weil wir würden es anschauen, weil wenn das Leben im Mars liegt, dann könnte es auch Untergrund gegangen sein. Das ist normalerweise für uns ein bisschen schwieriger und es ist natürlich toll, wenn das Leben dann von unten hochkommt und uns wir uns angucken können. Hier kann man die tollen Farben sehen, also sehr rot als Astrobiologe, das macht freut einen immer ganz besonders, weil rote Farbe bedeutet, dass dort interessante Eisenbakterien unterwegs sind. Und das ist genau, was wir da auch gefunden haben, ein ganz toller Ort. Und das sind jetzt hier auch Verwandte von den Stromatolithen, also sehen ein bisschen aus wie Korallen und wachsen in diesen Mustern und es sind einfach verschiedene Morphologien quasi von diesen mit dem nackten Auge sehen kann. Wir wissen, es sind Mikroben. Also sagen wir mal, was wir soweit gefunden haben. Erstens, also wir haben den richtigen Ort gefunden und wir haben Biosignaturen gefunden. Aber das Letzte ist natürlich das Anstrengende, wie können wir sicher sein? Also wie können wir das evaluieren? Und die Frage ist, was ist Leben? NASA hat dieses System, um zu evaluieren, wie stark unsere Nachweise sind. Und das sieht jetzt ein bisschen gruselig aus. Das ist tatsächlich diese Übersicht. Die ist so klein, die kann man dann nicht sehen. Aber das ist ungefähr unser System. Das ist das, was man leben muss für unsere Definition des Lebens. Also auf der linken Seite haben wir diese Arten von Kriterien, die diese Dinge, die wir darüber wissen. Und dann gehen sie je höher, also diese Qualität ist. Oben ist Darwin'sche Evolution. Wenn wir wissen, da ist tatsächlich etwas, das Darwin'sche Evolution nimmt, dann ist es Leben. Absolut gar keine Frage. Und dann ganz unten sind Bio-Textilien. Also wenn ihr das gesehen habt, wenn es Textilien gibt, die diese Wellenmuster haben und nichts anderes, das ist noch nicht so wirklich, ja, wir haben die Aliens gefunden, weil das könnte einfach auch anders gesehen werden. Vielleicht ein anderer Planet, da könnten vielleicht andere geologische Dinge passiert sein. Da braucht man gar kein Leben, um das erstellt haben. Und vielleicht ist es insofern also quasi eine steigende Leiter, was dort passiert ist. Und da können wir sehen, was sind die Kriterien, was sind andere Kriterien, die man benutzen kann, dass man so eine Art Anleitungssystem haben und je weiter man oben ist, also oben ist Darwin'sche Evolution oben und andere Dinge, die auch Indikatoren sind, aber die nicht wirklich perfekte Beweise sind. Also was macht man? Man nimmt eine Kombination dieser und dann entscheidet man, okay, das sind die Qualitäten unserer Data. Und ich weiß, ihr seid vielleicht Computer-Nerds und das ist sozusagen eine Art logische Kriterienkategorie dafür. Also A, die Regel A besiegt alle anderen Regeln. Wenn man darwinsche Evolution finden, super, alles klar, dann kann man schon ein Pressestatement machen und sagen, ja, wir haben schon Leben gefunden, alles klar. Aber wenn man andere Dinge findet, dann muss man schon noch ein bisschen vorsichtiger sein. Und was man am Ende haben möchte, man möchte verschiedene dieser Dinge haben, sodass man evaluieren kann, wie gut ist unsere Qualität. Das könnte sein wie das hier. Man hat hier diese 1 und diese 0, was diese Beweise sind. Und ganz unten sieht man Lebensentdeckungsresultate. Und die kann man benutzen. Was ist die Qualität davon, wenn man Mikrofossilien findet, dieser Art, oder die Stromatolithen dieser Art? Alles klar. Und jetzt bin ich am Ende meines Talks. Ich wollte sagen, in der Zukunft, wenn wir noch besser daran werden, um dieses Leben auf dem Mars entstehen können, weil NASA und die chinesische Space Agency, die versuchen, also Samples zurückzubringen zur Erde. Also nicht, dass wir dort nur Fahrzeuge hinschicken, sondern tatsächlich Dinge, die sich irgendwas holen und die sich dann genau angucken und dann uns auf den Laboren in der Erde auswerten. Wenn ihr Fragen habt,
es tut mir sehr leid, wir haben leider keine Fragen für Fragen, aber ich bin draußen bei dieser wunderschönen Lichtinstallation mit den Planeten. Trefft mich da, wenn ihr Fragen habt, sprecht mich bitte einfach an, ich habe richtig Lust und nochmal vielen herzlichen Dank. Dankeschön auch an dich.